Erst vor zwei Tagen waren wir noch hier vor zertretenen Rosen und ein bisschen Trauer und am Ende vom Gottesdienst dann doch ganz positiv und jetzt wieder neu. Und man kann auch sagen, ja gut, Ostern kennen wir inzwischen, habe ich schon seit Jahrzehnten gehört. Heute sind wir hier, lass uns neu nochmals von dieser Botschaft ergriffen werden und vor allem bitten, hey Heiliger Geist, zeig uns doch mal neu auf, was Ostern bedeutet. Nicht, was es vor 10 Jahren und vor 20 Jahren bedeutet hat, sondern was es für mich heute bedeutet. Aber wir müssen irgendwo ganz anders anfangen. Und zwar, Skisaison ist vorbei. Wenn Skisaison vorbei ist, du die Skis langsam in den Schrank stellst und du weißt, wer die große Kugel geholt hat, dann musst du dich sofort auf die EM vorbereiten. Weil jetzt kommt Europameisterschaft, Fußball, jetzt musst du fit sein mit den Bildchen und welche Mannschaften, welche Trikots die haben. Letzte Woche kamen die Schweizer Trikots raus, Riesenthema, oder? Und einfach, dass du mitreden kannst in diesem Sommer, ist es wichtig, möchte ich euch 2 biblische Grundlagen geben für Fußball. Und die erste Frage ist, wann wurde denn überhaupt in der ganzen Geschichte eine Fußballmannschaft das erste Mal erwähnt? Das war im Alten Testament. Dort steht, sie trugen seltsame Gewänder und irrten planlos umher. Kann nur eine Fußballmannschaft sein. Und weißt du, wer die erste Fußballmannschaft war? Das waren Jesus und seine Jünger. Im Neuen Testament steht, Jesus stand im Tor von Nazareth und seine Jünger standen abseits. Genau, so ist das. Also, ich sehe, wenn wir jeden Sonntag daran arbeiten, werdet ihr Fußballexperten sein im Juli. Wann fängt das an? Juli, hä? Ist Fußball-EM. Also, wir sind immer noch im Markus-Evangelium. Wir springen von Kapitel 6 zu Kapitel 16. Wir werden eigentlich das letzte Kapitel vom Markus-Evangelium frühzeitig hervornehmen, weil wir gesagt haben, im September machen wir nicht noch Ostern. Dann sind wir vielleicht bei Kapitel 12, 13 sowas. Und dann nehmen wir lieber jetzt Ostern nach vorne. Und heute geht es um ein paar Frauen, die treffen auf einen jungen Mann in Weiß. Und die Frage ist heute, was sagt dieser junge Mann in Weiß ein paar Frauen in Trauer? Das reimt sich fast, hä? Frauen in Trauer, da könnte man einen Rap draus machen. Also, die Frage ist, was sagt er denen? Und zwar nehmen wir heute genau die gleiche Bibelstelle wie vorgestern an Karfreitag, schauen aber etwas ganz anderes an. Und das sind ja diese Frauen, die sind tief betrübt am Sonntagmorgen, oder Ostersonntag. Und wissen, hey, der große Traum, dass jetzt der Messias hier ist, der große Traum, dass es jetzt losgeht und die Römer aus dem Land rausgekickt werden und. Dieser Traum ist vorbei, denn dieser Messias, oder dieser Jesus, eben scheinbar nicht der Messias, der ist gestorben, liegt im Grab. Eine ganze Grundlage, ganze Basis, eine ganze Hoffnung, die plötzlich einfach vorbei ist und weg ist. Und dann gehen sie und sagen, hey, wir wollen immerhin den Leichnam, wie es der Brauch ist, noch einbalsamieren. Und dann im Vers 3 steht, unterwegs hatten sie zueinander gesagt, ja, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite, sehr detailliert, oder? Auf der rechten Seite des Grabes sahen sie einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Steht einfach so, steht nichts von Engel oder so, steht nur ein junger Mann in einem weißen Gewand. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Und er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, das kennen wir sehr gut, oder, von Freitag, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Dieser junge Mann in Weiß, der macht hier 2 Aufforderungen, 2 Dinge, die sagt, macht das. Das eine ist, erschreckt nicht oder ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Und das andere ist, geht zu den Jüngern und sagt. Also, erschreckt nicht und geht und sagt. Das sind die zwei Aufforderungen. Und ich möchte euch heute einfach diese zwei Aufforderungen aufzeigen, was wir darunter verstehen können. Warum sagt er gerade diese zwei Dinge und was sagt das für uns? Und zwar, diese zwei Aufforderungen sind eigentlich das, wenn wir die Auferstehung verstehen und verstehen lernen, gibt es uns Freiheit für die Welt und es gibt uns Freiheit von der Welt. Das sagt er damit. Wir werden das noch genau sehen. Er sagt, oder er gibt uns damit Freiheit für die Welt und Freiheit von der Welt. Wir werden zuerst nur mal Freiheit von der Welt anschauen. Ich meine, warum ist es so schwierig für uns, mit Leid umzugehen? Warum ist es so schwierig für uns, mit Tod umzugehen? Warum ist es so schwierig, damit umzugehen, mit Behinderung? Warum ist es so schwierig, damit umzugehen, wenn jemand krank ist, schwer krank ist? Warum ist es manchmal so schwierig, damit umzugehen, dass ich heute plötzlich Dinge nicht mehr tun kann, die ich früher noch tun konnte? Vielleicht wegen einer Krankheit, wegen dem Alter. Und es tut so weh. Ich konnte das mal machen. Jetzt geht's nicht mehr. Oder ein bisschen anderes Thema. Warum ist es so schwierig, das Richtige zu tun, wenn es etwas kostet? Wenn es mein Geld kostet, wenn es meinen Ruf kostet, wenn es sogar meine Träume, meine Visionen kostet. Oder es gibt so Orte auf der Welt, das gab es schon immer. Es gab schon immer Punkte in der Geschichte, da sind Menschen hingestanden und haben gesagt, hey, ich weiß, wenn ich jetzt das Richtige tue, dann wird es mich viel, viel kosten, mein Geld. Und es wird, meine ganzen Träume werden Bach runtergehen. Es wird vielleicht sogar mein Leben kosten. Aber ich nehme das in Kauf. Ich zahle das. Und weißt du, warum es so hart ist, mit diesen Kosten umzugehen? Warum es so hart ist, mit den Problemen umzugehen? Weil wir davon ausgehen, dass diese Welt die einzige ist, die wir haben. Dass dieses Geld, das wir haben, das einzige ist, das wir je haben werden. Dass dieser Körper hier der einzige ist, den wir je haben werden. Dass diese Ehe, das ist mein Ehering, kann ich nicht mehr rausziehen, aber dass diese Ehe, meine Frau, die einzige ist, die ich je habe. Dass meine Karriere, ich habe hier, ist nur eine Kopie, mein Masterabschluss kopiert, dass diese Karriere, mein Erfolg der einzige ist, den wir je haben, dass meine, jetzt muss ich schauen, meine Kinder die einzigen sind, die ich je habe. Und darum ist es so schwierig, mit all diesen Problemen umzugehen. Darum ist es so schwierig, manchmal zum Richtigen zu stehen. Und dann kommt die Lehre der Auferstehung, die sagt eben nicht nur, hey, ihr werdet dann irgendwann im Himmel sein und ihr werdet so als Geister herumschweben und dann werdet ihr getröstet sein über all das, was ihr jetzt verloren habt, was mal im Leben war. Die Lehre der Auferstehung, die sagt uns eben, hey, ich werde diese Welt erneuern. Und ich meine, er sagt, ich werde diese materielle Welt erneuern. Ihr werdet all das zurückerhalten, was ihr mal verloren habt, und ihr werdet noch viel mehr dazu bekommen. Ihr werdet dann in einer Welt leben, in dem alles beseitigt ist, was nicht gut ist. Und wir haben manchmal so das Gefühl, wir werden dann so nur noch so schweben als Geister und nur noch anbeten. Hey, die Bibel spricht davon, dass Gott eine neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und das Symbol für den Himmel, das neue Jerusalem, wird herunterkommen auf die Erde. Und Gott wird mitten unter uns wohnen. Wir werden hier gemeinsam sein und es wird alles neu sein.
Es kommt ein Beispiel von der Johnny Erickson Tada. Das ist eine Frau, die ist mit 18 ins Wasser gekumpelt, Köpfle gemacht, nicht realisiert, dass es dort zu wenig tief ist. Und ab dem Moment war sie gelähmt vom Hals weg durchab. Sie ist in der episkopalischen Kirche aufgewachsen und sie hatte ein Problem gehabt. Und zwar, ist schon gut, ich habe jetzt das da. Ist es so gewesen, dass man immer an Ostern sind alle runtergeknüllt, auf den Boden runter. Runtergeknüllt vor einem grossen Gott. Und sie hat das nicht mehr können. Sie war im Rollstuhl. Und es hat ihr das Herz verbrochen. Sie hat wirklich gefunden, hey, was soll das? Ich kann das nicht mehr. Und sie hat schon fast aus der Kirche austreten. Entschuldigung, normalerweise Hochdeutsch. Sie blieb dann in dieser Kirche, weil sie gemerkt hat, was Ostern bedeutet. Bei Ostern geht es darum, dass diese Freiheit ja wieder kommt. Dass wir einmal vor Gott stehen werden und dass es nicht mehr darauf ankommen wird, wie unser Körper hier ist. Und Christian und ich, und das passt jetzt gerade auch, wenn es zum Heulen ist heute Morgen, dass er gerade diesen Anfall hat, haben beim Vorbereiten genau darüber diskutiert. Diese Johnny, die gesagt hat, ich freue mich so auf den Himmel, wenn das, was an Ostern geschehen ist, Wahrheit wird und unser Körper nicht mehr bestimmen kann. Nicht mehr die Krankheiten unseres Körpers bestimmen. Nicht mehr all das, was nicht gut ist auf dieser Erde, sondern dann die völlige Freiheit da sein wird. Und die Johnny, die hat gesagt, mir wurde plötzlich klar, wenn ich vor dem Thron Gottes stehen werde, mit meinen erlösten Beinen, werde ich als Dank auf meine Knie gehen und leise zu den Füßen von Jesus knien. Und dann werde ich auf meine Füße stehen und anfangen zu tanzen. Und dann sagt sie, kannst du dir die Hoffnung vorstellen, die die Auferstehung jemandem gibt, der vom Nacken an abwärts gelähmt ist wie ich? Kannst du dir die Hoffnung vorstellen für jemanden, der bipolare Störungen hat? Kannst du dir die Hoffnung vorstellen für jemanden, das steht jetzt da zwar nicht, der immer wieder unter epileptischen Störungen leidet? Oder was auch immer in deinem Leben ist, wo dein Körper nicht mitmacht, das wird in der Ewigkeit anders sein. Wir haben diese Hoffnung, dass es dann anders sein wird. Und die Johnny sagt weiter, keine Religion, keine Philosophie, außer unser biblischer Glaube, verheißt uns neue Körper, sondern nur neue Seelen und neue Herzen. Nur in der Erlösung von Jesus finden Menschen wie ich so eine enorme Hoffnung fürs Leben. Wenn das nicht so wäre, dann wäre kein Tanzen, kein Knien möglich. In der Auferstehung ist das möglich geworden. Einsamkeit wird zu Gemeinschaft. Leere gibt eine Fülle.
Wenn du weißt, es ist nicht die einzige Welt, nicht der einzige Körper, nicht das einzige Leben und dich nicht kümmert oder kümmern kann, was können die Menschen antun, wenn du weißt, wenn du das Richtige tust, werden sie dich töten und du kannst sagen, hey, das schüttle ich von meinem Arm ab. Warum? Weil ich werde wieder auferstehen. George Herbert hat mal gesagt, der Tod war ein Henker, aber das Evangelium machte ihn zu einem Gärtner. Jemand, der nicht gefährlich sich anhört, der keine Macht hat. Und du bist frei von der Welt, du kannst mutig sein, du kannst auch Risiken eingehen, du kannst in den schwierigsten Umständen stecken, wie in einem Rollstuhl, und dem mit Hoffnung und dem mit sogar Freude gegenübertreten, denn du bist frei von der Welt. Und Ostern ist so die Nachricht von Auferstehung, und Ostern ist die Nachricht, hey, wir haben ein neues Leben und da kommt ein viel, viel besseres Leben auf uns zu. Da kommt eine erlöste Welt und darum sind wir frei von der Welt. Wir müssen hier nicht alles haben, denn das Beste, das kommt erst noch. Das hier ist nur so der Abglanz, das Beste kommt noch, weil wir auferstehen werden und leben in einer erlösten Welt. Corrie ten Boom, eine Zeit vom Zweiten Weltkrieg, hat mal gesagt, unser Leben ist nur gerade die erste Seite eines dicken Buches, nicht die letzte. es ist nur der Anfang. Und das wirklich lange Leben kommt es noch. Zweiter Punkt, ein bisschen kürzere. Dieser junge Mann in Weiß sagt, ihr braucht nicht zu erschrecken und sagt dann, geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen. Also wir sind frei für die Welt, frei von der Welt, wir sind aber auch frei für die Welt, um zu gehen und zu sagen. Und es gibt letztendlich, weil wir so geschaffen wurden, nichts Besseres als das normale Leben. Außer, dass es schwindet, dass wir die Kraft verlieren und die Kraft uns verlässt und dass unser Körper auseinanderfällt. Was ist denn dieses normale Leben? Das normale Leben ist das, wofür wir eigentlich geschaffen wurden. Das ganz normale Leben ist ein feines Essen. Das ganz normale Leben ist, im Sessel zu sitzen, vor dem brennenden Schmiede. Das normale Leben sind Umarmungen. Es sind Dinge entdecken, fasziniert sein davon. Es ist Tanzen am Meer. Und es sind Berge, die mit Schnee bedeckt sind. Das ist das normale Leben. Es ist diese Welt. Und Gott liebt diese Welt so stark und so sehr, dass es einen Sohn gab, damit diese Welt erneuert wird, dass diese Welt perfekt wird. Und wenn wir verstanden haben, dass wir frei sind von der Welt, dann werden wir auch frei für die Welt. Und wir setzen uns für Menschen ein und wir verzichten für sie und wir verzichten auf Geld und wir verzichten auf Karriere, wir verzichten auf Ansehen und wir verzichten auf ein grusames Leben und wir verzichten auf ein angenehmes Leben, weil wir die Welt verbessern wollen. Das ist das Anliegen von Jesus. Das war sein Anliegen und es ist sein Anliegen, dass er das durch uns tut. Und wenn wir frei sind für die Welt, dann können wir leben für die Nöte von Menschen. Und es gab schon immer Menschen, die waren so frei von der Welt, dass sie ganz für die Welt sein konnten. Die waren einfach frei von dem Einfluss und das, was die Welt über uns sagt und was sie sein sollten, dass sie so frei waren davon, dass sie sich ganz für die Welt einsetzen konnten. Solche Menschen gab es schon immer in der Geschichte. Das sind die Menschen, von denen wir uns manchmal verneigen und sagen, wow, was sind die für einen Weg gegangen? Einer davon war der 23-jährige Patrick Hamilton. Der war gut aussehend. Ganz ehrlich gesagt, das ist kein Foto von ihm, denn er hat 1527 gelebt. Aber ich wollte für die jungen Frauen und auch die alten Frauen unter uns einfach so, hey, es war ein gut aussehender junger Mann. Genau. Und er wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und auf dem Scheiterhaufen sah er noch zu seinem Diener, tröstend, er sagte zu ihm, weißt du, was ich nun erleben werde, lieber Freund, das erscheint nun wirklich bitter und es erscheint schrecklich. Aber mein lieber Freund, denk daran, es ist nur der Eintritt ins ewige Leben. Es ist das Tor ins ewige Leben. Und das ewige Leben, das niemand besitzen wird, der seinen Herrn verleugnet. Und er selbst, er hatte alles. Er war von adeliger Herkunft, er war intelligent, er war auch talentiert, er war, wie gesagt, gut aussehend, habe ich es schon mal gesagt. Er war freundlich. Und er war wohlerzogen und er kommt irgendwann in die Schule und hört Dinge über Martin Luther, nicht King, sondern einfach Martin Luther und merkt, wow, da steckt etwas dahinter, da steckt Wahrheit dahinter. Und dieser Martin Luther, der greift die katholische Kirche ganz voll an und die Sicht von Kirchenhierarchie und Glauben, die verändert sich. Und er merkt plötzlich, Martin Luther hat vermutlich recht, es geht gar nicht darum, dass nur die Priester und die Kirche mitzusagen hat und nur die Kirche und die Priester mitzusagen haben, was in der Bibel steht, ich bin gar nicht so abhängig, sondern es geht eigentlich darum, dass ich ganz persönlich eine Beziehung haben kann zu Gott. Das war zu seiner Zeit nicht nur das Übliche. Die Kirche hat dich gesteuert. Die Priester haben gesagt, wie es läuft, was falsch ist, was gut ist. Und er hat gemerkt, okay, ich kann eine persönliche Beziehung haben zu Gott. Und das führte natürlich dazu, dass er in Konflikt kam mit der Kirchenleitung. Die hatten nicht so Freude daran und er hat ein Problem mit der Kirchenleitung und er hat ein Problem mit der englischen Krone, also Prinz Harry und solchen Typen, oder? Und er sagt sich, hey, ich fliehe aus Deutschland und er geht an die Uni Marburg und lernt noch viel, viel mehr über Martin Luther. Und er merkt, ich verändere mich selbst. Er merkt, etwas an mir passiert. Ich war vorher ganz schüchtern und unsicher und plötzlich bin ich eine mutige Persönlichkeit. Weil diese Botschaft, dass dieser Jesus für mich gestorben ist, diese Botschaft, dass ich mit diesem Jesus eine persönliche Beziehung haben kann, die macht mich zu einer mutigen Person. Und er beschließt, völlig geisterfüllt, sagt er sich, hey, es ist wichtiger, als wie es mir geht, ist es wichtiger, dass Menschen in meinem Land, in Schottland, von diesem Jesus hören, dass sie die Wahrheit vom Evangelium hören und nicht nur von Kirchenleitung abhängig sind. Er geht zurück mit dem Schiff und kaum betritt er sein altes Land, setzt nur schon einen Fuß darauf, beginnt er sofort zu predigen. Es geht sofort los. Er kann wie nicht zurückhalten. Er muss diese Botschaft rauslassen. Was dazu führt, wie könnte es auch anders sein, dass der Erzbischof ihn herzlich einlädt. Also mit dem herzlich ist vielleicht ein bisschen relativ, aber er lädt ihn ein, er zitiert ihn zu ihm. Und das ist ein Termin dann am Nachmittag. Und unser lieber Patrick, der will so gerne mit diesem Erzbischof reden, der will ihm so gerne von Jesus erzählen, der ist sogar viel zu früh dort, schon morgen früh ist er dort, auch wenn er den ganzen Tag warten muss. Der will mit dem sprechen über die Liebe von Jesus. Und es kommt, wie es kommen musste. Das Resultat von diesem Gespräch war, er kommt ins Gefängnis. Und auch dort, im Gefängnis, er hält seinen Mund nicht. Er versucht, die Meinung von Menschen zu ändern. Und er macht das lautstark. Er sagt sich, ich rücke keinen Zentimeter von meiner Meinung ab. Und seine Freunde kommen zu ihm und sagen, hey, das kann vielleicht stimmen, was du sagst. Das ist vielleicht in Ordnung. Und vielleicht ist das Richtige. Aber du musst es ja nicht so lautstark verkündigen. Halt es ein bisschen zurück. Du kannst auch selbst glauben. Für dich alleine. Aber du musst es nicht der ganzen Welt erzählen. Schau mal, was passiert ist. Du landest im Gefängnis. Aber das Resultat vom Einfluss seiner Freunde war, ein Priester kommt die Gefangenen regelmäßig besuchen und wieder mal kommt ein Priester zu ihm und erzählt diesem Priester von der Liebe von Jesus und am Ende konvertierte dieser Priester auch zu unserem Glauben. Das war das Resultat. Also der konnte nicht zurückhalten von seiner Begeisterung. Also er war frei von der Welt und darum frei für die Welt, mit anderen diesen Glauben zu teilen. Keinen Zentimeter weg von seiner Überzeugung. Und dann kam der Tag, an dem er verurteilt wurde. Und die hatten Stress, die wollten ihn möglichst schnell auf dem Scheiterhaufen sehen und haben gesagt, hey, noch heute, nach dem Abendessen geht's los. Gleich nach der Verurteilung, da kommt er auf den Scheiterhaufen und er steht auf diesem Scheiterhaufen, all die Zuschauer herum und die Leute, die den Scheiterhaufen in Flammen aufgehen lassen sollten, die hatten Probleme, das anzuzünden und das Feuer griff einfach nicht aufs Holz über. Und er nutzte diese Gelegenheit und sagte sich, ja, das ist super, dann kann ich noch weiter den Menschen vom Evangelium erzählen. Und er hat weiter gepredigt von diesem Scheiterhaufen. Und das, dann endlich greift dieses Feuer auf ihn über, auf seinen Körper über und als er zu brennen beginnt, ruft er, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und an dem Tag hatte jemand den Mut zu sagen, wenn ihr noch mehr von der Sorte, wie dieser Patrick einer ist, wenn ihr noch mehr von der Sorte verbrennen wollt, tut das besser in einem Keller. Denn der Rauch von Hamiltons Verbrennung hat Hunderten die Augen geöffnet. Die Auferstehung von Jesus und die Aussicht, die macht dich einerseits frei von der Welt und frei für die Welt. einfach wegen Ostern. Und wenn wir, oder wenn du sagst, hey, ich möchte diesen Gedanken noch ein bisschen weiterspinnen, ich möchte das noch weiter verfolgen, ich möchte da dranbleiben, dann stell dir die Frage, was hindert dich daran, frei von der Welt zu sein und frei für die Welt zu sein? Was hindert mich daran? Wie eine Johnny, du hast vielleicht auch Dinge, die schwierig sind, wo du Zweifel hast, dein symbolischer Rollstuhl, deine Krankheit, deine Unsicherheit. Wo kannst du frei von der Welt werden? Und all das, dein Geld, deine Kinder, dein Körper, ablegen und sagen, ja, das ist und das war, aber mich erwartet noch etwas ganz anderes, eine ganz neue Welt. Damit du frei sein kannst für die Welt. Vielleicht auch eine Frage, die du mitnehmen kannst oder die ihr mitnehmen könnt für die Lebensgruppe. Lass uns beten. Danke Gott, dass du am Kreuz warst und vor allem, dass du auch verstanden bist vom Tod, um uns frei zu machen, damit wir auch frei sind von all dem, was uns immer und immer wieder hindert. Frei sind von unserem Geld, von unserem Körper, unseren Krankheiten, von schlechten Beziehungen, von dem, was uns so beschäftigt, wie wir angesehen werden, frei von den Träumen, frei sind von dem, was uns bremst, damit wir frei sind für die Welt. Lass uns Menschen sein, die frei sind, weil du uns frei gemacht hast. Vorwärts gehen und sagen, hey, diesen Jesus, den wollen wir hineinbringen. Vielleicht in unsere ganz kleine Welt, wo wir unsere Freunde haben, unsere Beziehungen haben. Vielleicht in die große, weite Welt hinaus. Amen.